Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Pass auf, jetzt heute ändere ich was. Mein Name ist Robby und digital sitzt mir gegenüber, denn ich mache den Podcast nicht alleine.
Achso, soll ich jetzt sagen?
Ja, das ist dein Einsatz.
Achso, das ist mein Einsatz. Jakob, seit wann muss ich das
selber? Ja, ich habe ja gesagt, ich ändere was.
Aber wäre es nicht sinnvoll, mir das vorher zu sagen?
Nein, man muss aber ein bisschen Spontanität und ich wollte sehen, wie du improvisieren kannst.
Nicht gut. Schön, ja, dass wir es geklärt
haben. Mitbekommen. Also nochmal hallo zu dieser wunderbaren Folge heute. Thema der Woche für unseren Podcast ist oder sind die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz bzw. Baden-Württemberg vom 14.03.2021, also vom vergangenen Sonntag. Diesmal sind wir relativ aktuell.
Na.
Und nehmen uns nicht wieder zwei Wochen Zeit, um dann ein Thema zu bereden, was keinen mehr interessiert. Was ist der Fahrplan für heute, bevor wir zum kleinen Smalltalk kommen? Wir werden euch alles Wichtige rund um die Wahl erzählen, sprich, was hat sich im Vorhinein abgespielt, Stichwort Corona-Politik auf Bundesebene, Maskenaffäre und so weiter und so fort. Was sind die Ergebnisse und was sind vielleicht ein paar Besonderheiten? Und dann schauen wir von so einer, und jetzt kommt's, Meta-Ebene auf die Wahl. Vor allem im Hinblick auf das Superwahljahr 2021, ja, die ersten beiden von 6 Landtagswahlen, zumindest geplanten Landtagswahlen und die Bundestagswahl sind dieses Jahr. Da gucken wir ein bisschen drauf, was wir vielleicht davon ableiten können und wie so die einzelnen Parteien abgeschnitten haben, was das jetzt vielleicht bedeutet etc. etc. Aber vorab noch ein bisschen Smalltalk und ich habe gehört, Jakob, du hast ein Thema mitgebracht.
Ich habe einfach nur eine sehr wichtige Frage für mich.
Für dich?
Ja, also für uns, also für unsere Freundschaft tatsächlich.
Okay.
Es geht nämlich um das doch für mich immer noch recht prägnante Thema. Was ist dein liebstes Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt?
Und auf einem Jahrmarkt, mir, also jetzt kein...
Das Ding ist so, ich weiß ja, es gibt ja auch irgendwie Frühlingsfeste, Kirmes, so diese, stell dir vor, so mit den ganz klassischen Fahrgeschäften, jetzt aber halt kein, oder ein Rummel, wie auch immer du es nennen möchtest, aber jetzt trotzdem nicht so, kein großer Freizeitpark, also eine Achterbahn, so eine große Achterbahn würde jetzt nicht zählen, die natürlich immer krass ist, Grüße gehen raus an Wasserachterbahn, aber jetzt auf so einem, so was du jetzt hier irgendwie in Jena hättest oder vielleicht bei dir in der Heimat oder so, du weißt, was ich meine.
Da gibt es nicht eigentlich immer nur Autoscooter, so ein Riesenrad und dann, wenn es gut kommt, noch so eine richtig schlechte Geisterbahn?
Nee, pass auf. Nee, also, ach stimmt, du kommst ja übel wie mies vom Dorf, ne? Ich sag dir jetzt nämlich, was die richtige Antwort ist.
Mhm.
Autoscooter ist ein starker Platz 2.
Ich fühle Autoscooter gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Autoscooter nicht?
Nein, ich finde auch dieses Ganze, Ich würde sowieso nie zum Spaß dorthin gehen. Also weiß nicht, also wer geht zum Spaß auf den Jahrmarkt, wenn er nicht irgendwie 3 Promille drin hat? Und ansonsten, weiß ich nicht, da bewegt mich einfach nichts hin, weil das finde ich einfach nur langweilig und meistens ist auch immer so, entweder ist es zu heiß draußen oder das ist schlechtes Wetter. Das ganze Konzept ist für mich aus einer vergangenen Zeit.
Also ich glaube, mein größtes Problem bei einem Jahrmarkt ist immer, dass das Publikum immer doch recht durchmischt ist und irgendwie sind dort immer 15-Jährige, die irgendwie Streit anfangen aus unerfindlichen Gründen. Die sind immer so ein Ticken zu cool und haben eine zu laute Musikbox dabei, obwohl dort überall.
Ja, und vor allem, wenn du die dann beim Autoscooter anremmelst, dann fangen die an zu heulen und die Eltern kommen. Ganz schlimmes Thema.
Die Eltern sind nicht da. Aber nein, die richtige Antwort ist natürlich der Breakdancer, Robby. Das ist die richtige Antwort.
Noch nie gemacht.
Den Breakdancer, Robby.
Was ist das? Ist das so ein Tanzsimulator oder was, wo du so auf Dinger trinken
musst? Ja, es ist ein Tanzsimulator. Du kennst mich jetzt seit einer ganzen Weile und du weißt, ich bin leidenschaftlicher Tänzer. besonders so Richtung lateinische Tänze, lateinamerikanische
ich
Tänze.
Ich würde dir den Hüftschwung schon zutrauen, ehrlicherweise. Den
würde ich mir auch zutrauen. Aber nein, Breakdancer ist natürlich ein Fahrgeschäft, du musst dir überlegen. Ich male dir das jetzt mit Worten, okay, bist du da?
Ich bin hier.
Perfekt.
Warte, ich nehme einen Schluck aus dem Kaffee?
Ja.
Mhm.
Also ich finde es eklig, relativ simples Konzept. Du hast so eine Scheibe, ne? Auf der Scheibe sind dann so kleine Module und da geht es dann so hoch und da sind 3 Kabinen dran, sozusagen, die du dich reinsetzen kannst. Die gucken aufeinander zu und das gibt es dann noch 8-mal dort verteilt eben. Dann drehen sich diese Dinger auf der Scheibe, drehen sich nochmal um
diese drei
Kabinen. Naja, und wenn das nicht das beste Geschäft ist auf so einem durchschnittlichen ostdeutschen Rummel, dann weiß ich auch nicht. Und ich, also pass auf, sobald das wieder möglich ist, fahren wir zusammen Breakdancer und ich will dich schreien hören wie ein kleines Mädchen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Witzige Geschichte dazu, ich ich habe, bis ich glaube, so 18 war, übelst Angst vor Achterbahn gehabt. Wegen genau so einer traumatischen wegen so einer richtig traumatischen und dummen Aktion in meiner Kindheit, weil ich meinen Vater beeindrucken wollte. Das war folgendes: Wir waren in so einem Freizeitpark und da gibt's ja manchmal diese freie Fall-Dinger, ne? Also das war so ein 50 Meter freier Fall. Und ich, keine Ahnung, ich war 5 oder so oder 6, also ich konnte halt gefühlt gerade mal gehen.
Warst du da überhaupt drauf auf so ein Ding?
Ey, weiß nicht, damals galt eine andere Regel, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Vater, er will halt da mitfahren und geht halt alleine dahin, weil obviously dachte man sich so, ja, für den Kleinen, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Und ich wollte aber mein Papa beeindrucken, renn halt so hinterher. Meine Mutter hat mich nicht aufgehalten, keiner hat mich aufgehalten. Ich saß auf einmal in diesem Stuhl. Das Ding geht hoch. Ich war traumatisiert danach, ne? Ich habe einfach nur geheult. Ich war völlig am Ende, der ganze Tag war im Arsch. Und da, genau nach, also ich weiß nicht, für 12 Jahre oder so hatte ich gar keinen Zugang mehr dazu. Und dann war ich mal mit Freunden in so einem Freizeitpark und die haben mich einfach auf so eine Achterbahn geschleift. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Also, aber witzigerweise, das ist nur ein kleiner Fact von mir. Ich bin eigentlich nicht, also ich war lange Zeit nicht so der Achterbahn-Fan, aber deswegen, ich glaube, ich werde damit keine Probleme haben, ehrlicherweise. Bei mir macht das recht Spaß. Und ich hätte wieder so Bock auf einen Freizeitpark.
Ja, safe, das denke ich mir eben auch immer. So Europa-Park, Rusten, mal so die ganz großen Dinger abklappern, hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Und jetzt ist man ja erwachsen. So, jetzt kannst du ja bei dem ganzen Scheiß 3 Promille haben. Du kannst dir das ja, du kannst
dir da ja wirklich... Immer an, in einem Freizeitpark an irgendeiner Stelle nach Kotze, oder?
Ja, tut's wirklich. Und meistens ist es die eigene, wenn du dich aufgepasst hast.
Okay, ich habe nur noch eine ganz kleine Frage.
Ja.
Und zwar, erinnere dich zurück an deine sehr frühe Schulzeit und so weiter und so fort oder vielleicht sogar noch Kindergarten und so. Haben dich deine Eltern während des Sommers mal in so einem Feriencamp gesteckt?
Also gesteckt wäre zu viel gesagt. Also ich hatte, da war schon viel Eigeninitiative dabei.
Mhm.
Und ich war, ich war auf jeden Fall, ich war in so Sport, also ich war zweimal im Fußballcamp und zweimal im Basketballcamp, wenn ich mich recht entsinne.
Okay.
Ja, sowas. Aber jetzt nicht so Campingmäßiges, weil da war ich eigentlich nicht so der Typ für.
Also ich meine jetzt nicht Camp im Sinne von draußen, sondern keine Ahnung, so ein wie sagt man das denn?
Ich weiß schon, was du meinst. Nee, das ist es schon. Also zweimal Fußballcamp, zweimal Basketballcamp.
Okay. Nice.
Gibt's da
ich
jetzt
bin aus Versehen mal in so einem Mädchencamp gelandet. Also ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist.
Wie landet man denn aus Versehen?
Ich weiß nicht, also meine Kindheit, was das angeht, ist wirklich so auch so ein kleines Trauma. Meine Mutter hat dann immer irgendwas im Internet rausgesucht, wo sie mich hinparken kann für 2 Wochen. Weiß nicht, ob die da nach Malle gefahren sind oder so. Und da kam halt nur so die Aussage von ihr, das weiß ich noch ganz genau. Ja, guck mal, da kannst du Bogen schießen und geht ein Schwimmbad und so. Das klang halt alles so voll normal und ich dachte mir halt so, yo, ich nehme einen Freund mit. Und dann sind wir da hingefahren, die Hinstrecke war schon richtig scheiße, weil es nur kurvenreich war und es war kurz übel und dann kommen wir dort an und dann kommen so 2 Betreuerinnen da und die erste Aussage von denen, ach, guck mal, das sind die einzigen beiden Jungs.
Geil.
Ja, also das war ein Mädchencamp.
Und wie alt warst du da?
Weiß nicht, 11 oder so.
Ja, da war es dann wahrscheinlich schon ein Stückchen peinlich, wa?
Es war einfach nur unangenehm, vor allem, weil du weißt, jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Deine Eltern werden dich jetzt hier lassen, egal was ist.
Du hörst nur noch die quietschenden Reifen deiner Mutter so Richtung Horizont verschwinden. Und wie war das dann? Hat wahrscheinlich trotzdem Bock gemacht, oder?
Also, weiß nicht, man hat irgendwie mal so einen Eindruck davon bekommen, wie Mädels in dem Alter drauf sind.
Oder warst du kein Fan von?
Also wirklich so, also Zickenkrieg wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. Und ein paar Mädels... Ich weiß gar nicht, wie ich das hier erzählen soll. Die haben einfach meinen Duschbart gegessen.
Was? Die haben deinen Duschbart gegessen?
Ich weiß auch, wirklich, es waren wilde Zeiten. Es ist immer noch ein Trauma für mich. Lass uns weitermachen mit der Folge. Kommen wir von
Ich sag dir ehrlich, wie Kinder überhaupt übers 12. Lebensjahr hinauskommen, ist mir nach wie vor ein Begriff.
Ja,
kommen wir
einfach von Duschbart
zu
alten Menschen.
Kommen wir von Duschbart essen zur großen Politik. unserer altehrwürdigen Demokratie.
Neuland, wir schaffen Übergänge.
Ja, komm, hit me, Robby, mit Magen Dreier. Alter.
Also, was kann man. Oh, da habe ich richtig lang gelabert. Aber gut, ist ja auch mal schön, dass wir wieder mal so eine Folge haben, wo wir einfach witzig sind.
Duschbart gegessen, ey, Mann.
Ich weiß auch nicht. Gut, was war denn vor der Wahl los? Ja, vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg beziehungsweise Rheinland-Pfalz. Also, natürlich waren das jetzt beides Wahlen und ich glaube, das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass das dieses Jahr einfach so bleiben wird. Es waren Wahlen in Zeiten von Corona. Das heißt, es gab auch eine dementsprechende Zunahme an BriefwählerInnen auf ungefähr, glaube ich, 40-50% sogar aller Wahlberechtigten. Und jetzt mal so vielleicht ein bisschen was auch später. Das war vielleicht auch ganz gut für die CDU, ne? Wir erinnern uns hier, Maskenaffäre, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, denn die Wahlzettel wurden dann wahrscheinlich schon ein bisschen vorher abgegeben. Aber das nur mal ganz kurz am Rande. Dann, was war noch? Natürlich, wie ich gerade angesprochen, die Maskenaffäre. Georg Nüßlein, Austritt CSU und lässt das Bundestagsmandat ruhen. Nicolas Löbel, Austritt CDU und Niederlegung des Bundestagsmandats. Und Marc Hauptmann, by the way, Marc Hauptmann kommt aus einem Nachbarwahlkreis aus meiner Heimat.
Ja, stimmt, das ist ja Thüringer, ne?
Ganz genau. Und der war auch mal bei uns in der Schule damals noch und hat dann halt irgendwie so sein, der hat da TTIP verteidigt, das weiß ich noch.
Ja, und, top Mann, durch und durch, man merkt's.
Und irgendwann ist er dann auch, weil ich dann irgendwie, ich weiß nicht warum, da hatte ich wahrscheinlich so eine Sternstunde, ich habe da ein paar kritische Fragen gestellt und irgendwann hat er mich nicht mehr rangenommen. Also, so wie man bei der CDU mit kritischen Fragen umgeht. Nee, keine Fragen mehr? Okay. Ja.
Du reichst dir so deinen Arm aus wie so ein richtig übermotivierter Schüler, so, Herr Hauptmann, ich habe noch eine Frage.
So ins Gesicht schnipsen, so. Ja. Habe ich auch eine andere witzige Story, wo wir den mal auch in der Abi-Zeit und so, quasi 11., 12. Klasse, hat man ja manchmal so eine Reise nach Berlin. Und da waren wir zum Beispiel auch im Bundestag und der hat uns da rumgeführt und ich war witzigerweise zu dem Zeitpunkt betrunken. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. So. Dann haben wir einen steigenden Unmut gegenüber der Corona-Politik auf Bundesebene. Und da hat zum Beispiel, gibt es so von dieses Gemeinschaftsprojekt Cosmo von der Universität Erfurt, also auch nicht weit von uns entfernt, Robert-Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Leibniz-Institut für Psychologie und so weiter und so fort, also noch ein paar andere Namen. Und erstellen Ergebnisse aus wiederholten querschnittlichen Monitoring von Wissen, Risikowahrnehmung, Schutzverhalten und Vertrauen während des aktuellen Covid-19-Ausbruchgeschehens. Und die dokumentieren, dass das Vertrauen in die Bundesregierung, besonders im Rahmen des zweiten Lockdowns, stetig dann gesunken ist. Zum Beispiel am 29.12.2020 war der Anteil im Prozent von Menschen, die ja wenig Vertrauen in die Bundesregierung hatten, lag bei 36,2%. Am 9.3. waren es 2021 53,5%. Also über die Hälfte der Menschen in Deutschland nach Cosmo haben kein Vertrauen in die Bundesregierung oder wenig Vertrauen. Dann, was war noch kürzlich, die AfD, ne? Beobachtungen durch den Verfassungsschutz, ist natürlich jetzt pausiert. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer eine sehr beliebte Ministerpräsidentin und in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann einen sehr beliebten Ministerpräsidenten. So, das mal dazu. Wie gesagt, wir werden auf einzelne Punkte dann auch noch im Nachhinein ein bisschen eingehen, vor allem Jakob dann, aber das vielleicht einfach schon mal als Vorgreifen. Was sind die Ergebnisse? Also, die vorläufigen amtlichen Endergebnisse in Baden-Württemberg, deswegen Briefwahl, das ist, glaube ich, alles ein bisschen verzögert. Die Grünen kommen auf 32,6%, legen 2,3% zu. CDU liegt bei 24,1%, nehmen 2,9% ab. SPD 11%, FDP 10,5%, AfD 9,7% und Linke und Freie Wähler schaffen es nicht in den Bundestag, in den Landtag von Baden-Württemberg. Und wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? SPD 35,7%, stärkste Kraft, ganz knapp, nur ein bisschen was verloren. CDU 27,7%, minus 4,1%. Die Grünen legen zu auf 9,3%. AfD 8,3, FDP knapp drinne mit 5,5, Freie Wähler auch knapp drinne mit 5,4%, auch Linke sind auch nicht im Landtag. Wahlbeteiligung lag ungefähr bei 64% in beiden Ländern und Interessanterweise, das jetzt nur schon mal hier vorweg, in beiden Ländern sind Ampelbündnisse, also SPD, Grüne, FDP, möglich. Das hieße, dass CDU nicht in der Regierung, in der Landesregierung wäre. Jetzt nur ganz kurz noch von mir, eins, zwei oder ein paar Reaktionen. Grünchef Robert Habeck sagt natürlich wortspielgewandt, als ein Superstart ins Superwahljahr.
Ey, wer dessen Texte schreibt, muss wirklich ein rhetorisches Genie sein. Der Mann ist ja auch Schriftsteller, muss man sich mal vor Augen halten.
Die Co-Parteichefin Annalena Baerbock sagt, für uns ist das jetzt ein großer Auftrag für mehr Klimaschutz. Gut, weiß jetzt nicht, wo sie das hergenommen hat.
Nee.
In der SPD-Spitze macht sich die Hoffnung wahr, dass man Kanzler werden kann. Olaf Scholz ist ja Kanzlerkandidat, jetzt schon der erste, glaube ich, der mittlerweile bekannt ist. Und Bundesfinanzminister sagt, es sind Regierungsbildungen ohne die CDU-CSU in Deutschland möglich. Ich will Kanzler werden. Heute ist sichtbar geworden, dass das möglich ist. Gut, man kann es so sehen. FDP-Chef Christian Lindner, wir freuen uns über wachsenden Zuspruch. Unsere Themen wirtschaftliche Erholung, Bürgerrechte in Zeiten der Pandemie, die großen Freiheitseinschränkungen, die Beseitigung der digitalen Defizite beim Staat, in der Verwaltung, bis hin zu den Schulen, alles das brennt den Menschen auf den Nägeln. Und er hat direkt gleich auch danach noch eine Spitze gegen die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, also namentlich Armin Laschet und Markus Söder, rausgehauen, dass die jetzt irgendwie den Kurs von Angela Merkel, den Corona-Kurs, mal ein bisschen ändern sollen, damit einfach quasi eine gescheite Corona-Politik nach seiner Auffassung gemacht werden würde. Paul Ziemiak schließt ein bisschen die Maskenaffäre mit ein. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, beide von der CDU, negiert das so ein bisschen, was auch schwierig ist, quasi das jetzt da vorzuhalten, denn die Briefwahl, was ja fast 50% mitunter eingenommen hat von den WählerInnen. Ja, die war halt wahrscheinlich schon vor der Maskenaffäre und ja, Linkspartei und AfD sind jetzt nicht ganz so happy mit den Ergebnissen und ja, Alice Weidel sagt, dass die keinen Persona-Wahlkampf machen konnten und der Verfassungsschutz, also die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, das auch ihnen nicht gut getan hätte.
Gut. Vielleicht noch ganz kurz dazu noch, weil der Name vielleicht der unbekannteste war auf der Liste. Paul Ziemiak ist der Generalsekretär der CDU.
Ah ja,
ehemaliger Jungunion-Vorsitzender, Chef, wie auch immer. Mal noch eine kurze Zwischenfrage, weil ich irgendwie, keine Ahnung. Man hat doch über fast jedes Bundesland ein negatives Vorurteil. Es gibt aber, mir fällt keins ein über Rheinland-Pfalz. Da sind so Städte wie Koblenz und Mainz, das sind so richtige Nullstädte. Hast du irgendwas Negatives für Rheinland-Pfalz? Mir fällt halt nur Wein ein und Wein finde ich jetzt erstmal nicht negativ behaftet. Rheinland-Pfalz läuft richtig nebenher.
Ja, das ist das Negative.
Rheinland-Pfalz ist total unproblematisch.
Also, es gibt halt meiner Meinung nach richtige Nullländer in Deutschland. Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen, das Einzige, was sie haben, ist VW. Gut, das gebe ich euch.
Und ja, Hannover, Niedersachsen ist groß und hat Kühe mäßig so. Also
Hannover, aber kommen jetzt nicht mit Hannover.
Nee,
Hannover und Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so richtige Nullländer. Weil da geht halt nichts, ist auch nichts los. So, meine Meinung.
Also ich sehe noch, also irgendwie, für mich ist auf jeden Fall, bitte löst du noch Hessen, ehrlicherweise?
Nee, Hessen ist ja gar nicht...
Hessen hat halt Frankfurt so.
Hessen hat Frankfurt, Heidelberg, die haben große Industrien dort. Also Hessen ist schon stark. Ja, gut, Probleme in der Polizei, aber ey, man kann auch nicht überall gut sein.
Ja, wer zählt da noch mit?
Hast du das übrigens mitbekommen, dass es da mal so Motto oder Sprüche gab für die einzelnen Bundesländer, die sich selber so quasi...
Ja.
Baden-Württemberg, fand ich gut, wir können alles außer Hochdeutsch. Und Niedersachsen? Klar.
Ja, stimmt, das war klar. Niedersachsen, klar. Das ist klar, ey.
Gut.
Da musst du auch, ey, ohne Scheiß, sei mal die Werbeagentur, die diesen Spruch vorlegt und dann pitcht das mal für eine ganze Stunde.
Ja, so, warum das war wirklich die Idee, die am besten klar war in deren Augen. Die hat sich durchgesetzt. Wirklich.
Das ist gut. Der Wahnsinn.
So, gut. Jetzt mach du mal weiter hier. Wir wollen uns hier nicht wieder Zeit verlieren.
Wir mal weiter hier. Genau. Robby hat euch ja schon das ein oder andere erzählt. Mein Blick soll jetzt eher in Richtung gehen, was ist das, also koalitionstheoretisch und besonders, was hat das eigentlich jetzt mit dem Bundestagswahlkampf zu tun? Ihr habt ja schon gehört, Super-Super-Wahl ja steht an. Jetzt kommen, glaube ich, noch Abgeordnetenhauswahl in Berlin, MacPom, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist am 6. Juni, die anderen drei sind am gleichen Tag wie die Bundestagswahl. Das heißt, da Sachen abzuleiten wird ein bisschen schwierig. Sachsen-Anhalt ist natürlich nochmal ein bisschen anders zu bewerten, die ostdeutschen Bundesländer allgemein von den Ergebnissen her. Dennoch, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Und wie kam es denn zu den Ergebnissen? Also man muss ganz klar konstatieren, ich habe dabei auch gerade meine Brille abgenommen, witzigerweise. Man muss ganz klar konstatieren, dass die Wahlkämpfe in den Ländern extrem stark personenzentriert sind und das nicht erst seit der Corona-Krise, obwohl das jetzt teilweise aus Parteikreisen so irgendwie kommentiert wird, sondern wirklich schon seit einer Weile. Also ich glaube, seit Frühjahr 2017 wurde, glaube ich, kein Ministerpräsident mehr abgewählt. Da geht es eben krass darum, wer sind die Leute, vertrauen wir denen? Und das geht eben auch über Parteigrenzen hinweg. Also Winfried Kretschmann, der wahrscheinlich der konservativste Grüne aller Zeiten ist, aber das trotzdem ist er ein Grüner im Endeffekt, hat extrem hohe Beliebtheitswerte eben auch unter CDU-Wählern und hat extrem viele CDU-Wähler eben auch auf seine Seite gezogen. Auch Malu Dreyer gilt unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit als stark kompetent. Also ich weiß gar nicht, fast 70% oder so haben gesagt, ja, wir wählen hier Malu Dreyer und nicht die SPD. Und da dreht die SPD jetzt natürlich trotzdem irgendwie draus, dass Regierungsauftrag da auch im Bund irgendwann mal kommen könnte. Aber geschenkt, ein richtig gutes Beispiel für so einen Personenwahlkampf ist zum Beispiel auch Bodo Ramelow hier bei uns in Thüringen, wo ich glaube, die Linke nicht mal auf die Plakate ihr Logo irgendwie geklebt hat, sondern einfach nur Bodo Ramelow. Das sind eben diese vielgerühmten Personenwahlkämpfe. Der Slogan von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg war, Sie kennen mich. Das war ja auch der Slogan von Merkel, den er sich einfach genommen hat jetzt irgendwie, auch ganz weird. Die hatte 2017 auch einfach nur gesagt, ja, Sie kennen mich auf den Plakaten, was natürlich dafür steht, Leute, ich bin hier der Macher, ich mache das gut, ihr vertraut mir, ich verbinde irgendwie Wirtschaft und Verbrennermotoren und guck mal, ob vielleicht ich noch ein paar Bienen am Leben lasse, das ist so die grüne Politik in Baden-Württemberg, aber geschenkt. Und jetzt haben wir die Ampelkoalition wieder auf dem Schirm. Warum ist das so interessant und warum geht da so ein kleines Beben durchs politische Berlin? Weil wir die Ampelkoalition eben vorher nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Das lag daran, dass Schwarz-Grün einfach ein absolut dominant in unser aller Augen war.
Es war auch, halt so gesetzt tatsächlich.
Es war halt so gesetzt. Ist für mich ehrlicherweise auch immer noch gesetzt. Ich sehe jetzt momentan noch nicht viel gegen, aber gut. In Rheinland-Pfalz werden wir wahrscheinlich die Ampelkoalition weiterhin haben. Und jetzt ist es aber möglich, dass wir auch in Baden-Württemberg eine Ampel haben können. Die CDU wurde dort wirklich merklich abgewählt. Die Frage ist, ob Kretschmann da jetzt noch irgendwie Bock drauf hat. Und wenn dort auch eine Ampel kommen sollte, dann wäre das schon sehr interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, macht eine Ampel im Bund denn überhaupt Sinn und ist das überhaupt politisch gewollt? Naja, also ich denke, man kann schon sagen, dass der größte Ampel-Fan im Bund die SPD ist. Warum? Weil es an sich die einzige Machtoption für sie ist. Nochmal eine große Koalition wird fast nicht möglich sein. Also der Wahlkampf von Martin Schulz war ja schon relativ hart 2017. Man hat es dann trotzdem irgendwie noch hingebogen, dass man jetzt muss, weil Jamaika nicht geklappt hat. Und es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass die SPD einen relativ starken Anti-CDU-Wahlkampf führt, um eben dafür zu sorgen, dass wir keine Regierung mehr mit einer CDU haben. Wie auch immer die dann gestaltet werden sollte. Also ob es jetzt ein Rot-Rot-Grün oder eine Ampel ist oder wie auch immer. Oder einfach nur Rot-Grün, das ging ja auch theoretisch. Das heißt, die greifen gerade wirklich stark an. Bei den Grünen ist das ein bisschen anders. Also da hält sich die Parteispitze auch zurück. Die sagen, wir freuen uns über die Ergebnisse, alles schön und gut. Über Koalitionen wollen wir aber noch nicht reden. Die wollen sich das natürlich offen halten. Also je nachdem, wenn die CDU dann keine andere Option hat als die Grünen und die Grünen in der Ampel gehen können, dann sind auf einmal die Grünen in einer relativ starken Position bei Verhandlungen. Und das wollen sie sich erstmal nicht nehmen lassen. Sehr zurückhaltend ist noch die FDP. Die FDP ist natürlich genauso geil aufs Regieren wie alle anderen auch und ist hier bei einer Ampelkoalition so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Also man kann sich schon vorstellen, dass SPD und Grüne sich nach der Bundestagswahl auf eine gemeinsame Regierungskonstellation einigen könnten, auch inhaltlich. Wenn es aber mit den Prozenten nicht reicht und mit der Linken nicht geht, dann müsste halt die FDP herhalten. Und da hat die natürlich wieder einen relativ krassen Verhandlungsspielraum. Und Lindner hat jetzt erstmal gesagt, er ist erstmal nicht gegen den Wechsel im Bund. Das wäre jetzt erstmal nicht dramatisch. Aber die größte inhaltliche Überschneidung hat er mit der CDU. Und am liebsten wäre beiden Parteien, also CDU und FDP, an sich auch eine schwarz-gelbe Regierung. Und Lindner hat auch gesagt, es soll nicht einfach nur einen Linksruck geben, wenn dann die Ampel regiert, Sondern es müssen die großen Themen der Zeit besprochen werden. Er möchte eben zum Beispiel halt hier ein Digitalministerium und solche Sachen. Da würde sich wahrscheinlich jetzt Rot oder Grün auch nicht dagegen sperren. Aber gut, das ist so ein bisschen das, was bei den drei Parteien gerade los ist. Was geht eigentlich bei der CDU? Na gut, die CDU hat jetzt ordentliche Klatschen bekommen, ehrlicherweise. Um mal im Politikjargon zu bleiben. Jetzt wird es ein bisschen die Frage, inwieweit da Sachen auch an Laschet kleben bleiben. Der ist ja jetzt, glaube ich, erst seit knapp über 50 Tagen ist er jetzt erst Vorsitzender der Partei. Das heißt, so wirklich ankreiden kann man ihm diese Wahlniederlagen erstmal nicht. Und eben auch, weil das halt stark personenzentrierte Wahlkämpfe in den Ländern waren. Was man ihm aber ankreiden kann, ehrlicherweise, und das wird jetzt in den kommenden Wochen sich zeigen, wie gut er als Krisenmanager mit diesen zwei harten Klatschen umgehen kann. Und daran wird sich auch ein bisschen manifestieren, wie das denn nun Richtung Kanzlerfrage geht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Folge, wo Robby und ich die Diskussion hatten, wer denn vermutlich Kanzlerkandidat werden könnte im nächsten Bundestagswahlkampf oder jetzt für die kommende Bundestagswahl bei der CDU. Macht es Laschet oder macht es Söder? Söder hat jetzt wenigstens erstmal anerkannt, Leute, hier ist ein bisschen was im Banken, es sind Mehrheiten ohne die Union möglich, das haben jetzt wahrscheinlich alle erkannt in diesem Land und wenn es bei der CSU angekommen ist, dann haben es wirklich alle erkannt. Und Laschet hat jetzt aber auch letztens erst wieder irgendwas getwittert oder rausgehauen von wegen, dass es normal ist, dass ein Ministerpräsident, wenn er Kanzler werden sollte, bis zum Tag der Wahl im Amt bleibt und das gelte auch für ihn so. Das heißt, der nimmt sich hier auf jeden Fall nicht im Rennen, stellt sich mit der Äußerung gegebenenfalls sogar ein bisschen über Söder und das könnte in nächster Zeit noch interessant werden. Genau, das ist erstmal so, wie die Parteien da im Bund drauf reagieren, was jetzt so möglich ist und also wirklich festhalten muss man, Mehrheiten ohne die Union sind möglich, das haben jetzt alle gerafft und das wird den Wahlkampf auf jeden Fall interessant machen.
Vielleicht nochmal dazu, also es ist, also wie wir das jetzt, wie du es gerade schon angesprochen hast, die eine Folge, die wir da aufgenommen haben und auch darüber diskutiert haben, was wir uns denn vorstellen können für September beziehungsweise Oktober oder wann auch immer dann eine Koalition, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass eine Partei absolute Mehrheit bekommt, vielleicht sich geformt hat, dass ich das mittlerweile auch schon wieder revidieren möchte. Du sagst zwar, ja, Schwarz-Grün siehst du immer noch, aber ich bin mir da jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so sicher. Klar, man muss einerseits sagen, okay, das waren Personenwahlen, beziehungsweise die Parteien, die jetzt quasi gewonnen haben, haben sehr, sehr viel zu verdanken, dass eben Malu Dreyer bzw. Winfried Kretschmann da an der vordersten Front stehen. Aber was man jetzt auch so ein bisschen erkennen kann, und deswegen ist es, glaube ich, auch dieses, ja, weiß nicht, aktuelle Narrativ, oha, oder dieses Gefühl, oha, es gibt auch Möglichkeiten jetzt auf Bundesebene ohne CDU, CSU, dass, ja, ich glaube halt generell die CDU, CSU vor allem in Deutschland halt davon profitiert, dass sehr viel oder sehr viel Wert im Schnitt auf Stabilität gesetzt wird. Naja, das ist ja auch, was ja Angela Merkel eigentlich so verkörpert hat wie keine andere Politikerin oder kein anderer Politiker. Also dieses weiter so Stabilität, denn irgendwie so dieses, dass wechselnde Regierungen sind wie Italien, dass irgendwie so sehr viel Tumult ist wie in Frankreich oder dass man halt sehr, sehr zersplittert ist in dem Parlament wie in Niederlanden, das will hier irgendwie keiner. Und deswegen auch gerade jetzt in der Corona-Situation möchte man eben eine Partei, die am meisten für Mitte, Maß und gutes Regierung und weiter so steht, also dass das einfach irgendwie gewuppt wird und man eben vielleicht die Union eher dem was zuspricht, was sie denn sein soll und was sie vielleicht nicht ist.
Aber ja, safe, aber das ist ja das Narrativ, mit dem die CDU seit Jahrzehnten arbeitet.
Ja, aber, es ist ja schon länger bekannt. Also wir haben ja auch UnionsministerInnen und Minister, die eine schwache Performance abgeben. Altmaier, Novemberhilfen sind zum Teil immer noch nicht ausgezahlt. Andreas Scheuer, na, brauchen wir auch nicht drüber reden. Jens Spahn wirkt auch überfordert. Die CDU hat nach 16 Jahren Merkel, nicht zwingend wegen 16 Jahren Merkel, aber halt auch irgendwie nicht sehr programmatisch, wie du es gerade gesagt hast, anzubieten. Und jetzt kommen eben diese Sachen noch hinzu mit langsames Impfen, keine Schnelltests und irgendwie alles ist so, wirkt so nicht konsequent, ohne Vision. Dann die Maskenaffäre und einfach so dieses, weiß nicht, halt Inhaltslose, dass das jetzt irgendwie dann doch jetzt mal dazu führt, dass viele merken, okay, die Union ist jetzt vielleicht, oder zumindest die CDU, nicht in so einem guten Zustand. Und dass das, glaube ich, einfach so ein bisschen das bedingt, dass man sich vorstellen kann, okay, was sind denn jetzt Alternativen? Oder dass mehr Menschen darüber nachdenken, was sind denn Alternativen? Weil wenn das jetzt so weitergeht mit der CDU oder sagen wir mit der Bundesregierung, witzigerweise, das ist irgendwie so meine Feststellung, ich weiß jetzt nicht, ob du da zustimmst, hat die SPD es geschafft, am Anfang, wo alle quasi sich da komplett irgendwie ausklingt, was jetzt so die mediale Präsenz angeht, am Anfang war das blöd, weil der CDU und CSU, also beziehungsweise der Union in der Bundesregierung viel zugesprochen wurde, viel quasi die sehr viel davon profitiert hat, wie sie am Anfang die Corona-Krise gehandelt hat. Und jetzt ist es aber genau andersrum und die SPD duckt sich halt so weg. Ja, und
Ich würde fast sagen, ja, also das ist jetzt natürlich eine Strategie, so obviously, aber natürlich sind die wichtig, also Ressourcen, die jetzt für die Bewältigung der Krise relevant sind, liegen jetzt einfach in CDU-Hand. Und ich glaube, um diesen Spieß umzukehren, was diesen Sicherheitsfaktor und dieses wir sind da, bla 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 angeht, hat die SPD einen gar nicht blöden Schritt gemacht, indem sie schon ewig jetzt den Kanzlerkandidaten hat und schon als erste dieses Parteiprogramm. Die hat gesagt, wir stehen jetzt schon seit so und so langer Zeit, können die dann halt im September sagen, für diese Programmposition. Und die anderen Parteien lavieren sich da so ein bisschen durch und gucken mal, wann sie was raushauen, wenn es für die Leute passt. Ich glaube, das könnte tatsächlich, obwohl es am Anfang wirkte das schon so Bold-Move-mäßig, so oha, probiert ihr es wirklich so? Aber durch dieses ganze Zeug, was jetzt bei der CDU rauskommt, ist das, glaube ich, eine feine Sache. Aber ich glaube, nächste Woche kommt dann, glaube ich, auch das Programm der Grünen raus. Und dann hätten wir Rot-Rot-Grün, beide Programme draußen.
Ja, oder vielleicht auch sogar auf Bundesebene Ampel, wie du es vorhin gesagt hattest.
Ja, das ist aber, pass auf, das ist halt das Riesenproblem. Wenn es für Rot-Grün reichen würde im Bund, was ich nicht glaube, dann würde man Rot-Grün machen. Ich glaube, die FDP ist da wieder ein kleiner Zinker. Also wie schon bei...
Ich weiß nicht, ob die FDP wirklich halt sich das erlauben kann, dann nochmal zu sagen, wir regieren nicht.
Ja, vermutlich nicht. Aber bei Jamaika ist es ja auch an den Grünen laut FDP gescheitert. Und jetzt hast du das wieder mit drin.
Ich glaube, das stimmt, aber gut.
Ja, aus FDP-Sicht.
Auf jeden Fall, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ich meine, wir werden ja sicherlich nochmal Folgen haben, die dann noch mehr auf Bundestagswahl abzielen, ist natürlich, die CDU ist im schwankt, aber naja, es ist jetzt, glaube ich, einfach mal relativ spannend zum aktuellen Zeitpunkt und ich hoffe, das bleibt auch so. Denn aktuell sind jetzt irgendwie die Alternativen, weiß nicht, bei der SPD, das hängt ja dann trotzdem nach, dass sie irgendwie mürbe ist und sich irgendwie nach Opposition dann doch sehnt, um irgendwie, klar, wenn es jetzt nicht, also große Koalition nicht, wenn jetzt sowas wie Rot-Grün möglich wäre, wären sie sicherlich dahinterher, aber irgendwie hat man das doch das Gefühl, dass man die SPD gerne in der Opposition sehen möchte, einfach damit sie wieder Kraft und Profil gewinnt. Ja. FDP, ja, eigentlich haben wir ja da noch dieses Dilemma mit dem, drei Tage Minister Thomas Kemmerich in Thüringen.
Ja, das wird bestimmt nochmal rausgeholt, ja.
Genau, und auch da die Distanz zu dem, ja, vielleicht etwas rechten Klientel in der FDP, musste man auch mal drüber nachdenken. Also die Wahl sind jetzt auch noch nicht so konkrete Alternativen da, wo man jetzt sagen kann, da wird es jetzt hinströmen. Deswegen, es ist eine Chance für die Union trotzdem noch da. Also ich sage jetzt nicht, es ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt dann doch wieder die CDU wird oder die Union. Aber ich glaube, die Union muss sich jetzt schon mal grundlegende Fragen stellen, weil mit so inhaltslosem Zeug merkt sie jetzt, glaube ich, auch selber die Partei, dass sie damit nicht mehr durchkommt. Und gerade im Hinblick darauf, dass eben Angela Merkel nicht mehr als Kanzlerkandidatin dastehen wird. Und da bin ich sehr gespannt. Also, man wird jetzt sehen, ich glaube, wenn es die anderen Parteien auch gut anstellen, haben wir wirklich einen spannenden Bundestagswahlkampf. Und je nachdem, wie die Bundesregierung die Corona-Krise jetzt weiter, sagen wir mal, bis Sommer handelt und vor allem, was vielleicht eventuell, ich weiß es nicht, im Sommer ist, wenn vielleicht, wie letztes Jahr, Corona kein Thema erstmal mehr ist, ja, und September gerade so liegt, dass im Zweifel da, gut, wenn wir mit Impfen vorankommen, ne, aber ne, falls es jetzt noch nicht so weit sein sollte, September gerade so liegt, dass es eben vielleicht keine hohen Inzidenzzahlen gibt. Wir werden sehen. Das ist jetzt so mein, ich sag mal, was ich mir so gerade so denke, mein Gedankenkopf,
dein Take. Dings,
mein Gedankenpalast.
Da würde ich sagen, da bleib mal dran. Für euch, für uns, fürs Land.
Wir bleiben dran. Wir sehen ihn auf den Fersen, ja.
Wir sind wie Spürhunde im Wald, wirklich. Wie ein Trüffelschwein. Das Trüffelschwein der Politik ist Neuland. Kurz.
Neuland goes investigativ.
Und hätten wir einfach vor 2 Minuten gerade einfach nur aufgehört, so aufzunehmen, wirklich. Warum musste das jetzt noch sein?
Gut.
Gut. Damit sind wir durch. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, ein schönes Leben und bis nächste Woche mit neuen Trüffelschwein-Themen für euch.
Bis dahin. Ciao, ciao.